Das ist eine neue Technologie, um diese Zoom-Müdigkeit zu überwinden. Deshalb meinte ich, wir können nicht nur mit Zoom und einem Laptop die Welt verändern. Wir brauchen auch da wieder, wenn wir in dieser neuen Welt leben wollen, wo wir natürlich remote miteinander produktiv sein können, neue Technologien.
Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
Alles klar, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Nick Sonemann und danke für die nette Begrüßung. Wir reden über die Zukunft. Die Zukunft ist abgebogen. Wir alle hätten uns das anders vorgestellt im Jahr 2019. Reden wir ganz kurz über die Vergangenheit. Warum ist sie abgebogen? Was ist anders und was müssen wir jetzt machen? 2019 hätte ich mit Ihnen darüber geredet, dass wir jetzt kleine Roboter bekommen, mit denen wir zusammenleben. Ja, so kleine, lustige Roboter-Tierchen, die total niedlich sind, mit einer Kamera oben ausgestattet sind, die einem erkennen und dann auch mit jedem Hausbewohner zusammensitzen und den erkennen und natürlich auch, Sicherheit zu Hause liefern. Also wenn Einbrecher einkommen, dann rufen sie natürlich die Polizei. Ich hätte Ihnen erzählt, dass wir in Zukunft so Faltroboter bekommen, ja? Also mit denen wir dann unsere Hemden bügeln können, automatisch, und die auch noch zusammenlegen können. Also das wäre die Zukunft gewesen, wenn wir uns 2019 getroffen hätten. Da hätte ich erzählt, so kleine Faltroboter, die stehen bald in jedem Haushalt. Oder ich hätte Ihnen erzählt, wir haben so Koffer. Ja, die Koffer brauchen wir, das ist das Wichtigste jetzt für unsere ganzen Reisen, die uns hinterherfahren. Die haben dann so eine Kamera und das ist sozusagen die Zukunft, über die wir geredet haben 2019. Oder ich hätte Ihnen erzählt, wir werden demnächst in Flugtaxen durch die Welt fliegen. Wir gehen also nicht mehr in ein normales Taxi, sondern wir nehmen ein Flugtaxi. Das hilft uns nochmal ein paar Minuten schneller am Flughafen oder am Bahnhof oder auch zu Hause zu sein. Das wäre sozusagen die Zukunft 2019. Ich hätte Ihnen erzählt, das Größte der Zukunft wäre dieser Toilettenroboter hier gewesen. Sie sitzen also auf der Toilette, Toilettenpapier ist alle und Sie müssen eine neue Toilettenrolle bekommen. Und dann kommt der Charmin-Bot zu Ihnen gefahren und liefert Ihnen diese. Also das war die Zukunft 2019. Und wir müssen doch ehrlicherweise feststellen, es ging um das falsche Thema. Es ging nur um Convenience und Bequemlichkeit. Es ging um Lieferdrohnen, selbstfahrende Autos, irgendwelche Pizza-Lieferservices und natürlich diese ganzen Technologien, über die ich gerade geredet habe. Und das hat sich eben geändert. Und ich gebe auch ganz selbstkritisch zu, ich war Teil des Problems. Ich bin auf Events gefahren und habe meinen Kunden und vielleicht Ihnen da draußen erzählt, diese ganzen neuen Technologien, das sind die, die wir brauchen. Und jetzt merken wir doch alle, dass es eigentlich nicht die Wahrheit war. Ja, das sind nicht die Technologien, die wir brauchen. Die Probleme liegen ganz woanders. Und ich behaupte, wir waren damals im Zeitalter der Dekadenz. Ja, 10 Jahre Börsenboom haben dazu geführt, dass wir, wenn der Börsenboom geht jetzt auch noch weiter, dass wir durchgedreht sind. Wir haben geglaubt, das ist die Zukunft. Und so sieht es halt anders aus. Und wie es aussieht, zeige ich Ihnen jetzt. Kapitel 2. Was jetzt wichtig ist. 2021 sind wir im Zeitalter der Postdekadenz. Das heißt, wir merken langsam, wie gesagt, es gibt andere Bereiche, die unser Augenmerk verdienen. Und das hat nichts mit Convenience zu tun, sondern es hat mit Infrastruktur zu tun. Es hat mit harter Arbeit zu tun. Es hat aber mit echter, wichtiger Arbeit zu tun. Wir merken zum Beispiel, die Schulen sind nicht digitalisiert. Ja? Und ein Jahr später sind sie immer noch nicht digitalisiert. Ja, ein Jahr nach der Pandemie haben wir in vielen Schulen und Bundesländern noch keine digitalen Lernkonzepte. Genauso auch die gesamte Verwaltung ist stehen geblieben. Und wenn man in Berlin im Juni 2020 ein Perso beantragen wollte, dann ging das einfach nicht. Man konnte kein Perso beantragen für mehrere Monate. Und das ist einfach der Stand der deutschen Digitalisierung in Behörden. Deshalb sage ich, der Strukturwandel kommt. Und das ist vielleicht eine der wichtigsten ersten Thesen dieses Vortrags. Der Strukturwandel kommt. Was heißt das und warum ist das wichtig? Wir erinnern uns nochmal zurück, es gab schon mal einen Strukturwandel bei uns. Es gab mehrere, aber der letzte war so in den 70er, 80er Jahren. Da ist innerhalb von 10, 15 Jahren hat sich die gesamte Wirtschaft verändert. Der Bergbau, der ist endgültig verschwunden aus Deutschland. Die Textilindustrie ist abgewandert nach Asien. Und auch der Schiffbau ist verschwunden. Woran liegt das? Was war damals der große Trend im Hintergrund? Die Globalisierung. Die Globalisierung damals hat dazu geführt, dass wir diesen Strukturwandel bekommen haben. Und wir in Europa und vor allen Dingen auch damals in Deutschland natürlich, mussten uns verändern. In 15 Jahren mussten wir Leute umschulen. Wir mussten ganz andere Geschäftsmodelle aufbauen. Wir mussten effizienter denken. Wir mussten uns informieren, sind ins Ausland geflogen, haben geguckt, wie machen die Japaner denn ihre Fabriken und so weiter. Und damals haben wir uns in Europa modernisiert und daraus ist Europa geworden, so wie es heute ist. Jetzt kommt das ein zweites Mal. Der Strukturwandel führt dazu, die Digitalisierung ist natürlich diesmal der Trend im Hintergrund. Und wir müssen jetzt neue Sachen bauen. Und ich meine, bei der Digitalisierung natürlich ist die jetzt nicht erst ein paar Jahre alt oder ein paar Monate, sondern die gibt es ja auch schon 20 Jahre. Aber bei der Digitalisierung war es bisher so, dass neue Geschäftsmodelle entstanden sind. Zum Beispiel Suchmaschinen oder riesige E-Commerce-Marktplätze. Das sind einfach Felder, die gab es vorher in der Form gar nicht. Was das Besondere eben jetzt ist, die Digitalisierung kehrt zurück in die Geschäftsmodelle, die wir kennen, also in die ganzen etablierten B2B-Industrie-Geschäftsmodelle. Und wir sehen das zum Beispiel hier. Was wir leider hören, sind immer wieder irgendwelche Industriekonzerne, die pleite gehen oder die einfach nicht genug Zeit und Energie damit verschwendet haben oder verbracht haben, sich über die Digitalisierung Gedanken zu machen. Nemak ist der größte Motorenblockhersteller der Welt. Die haben eine Fabrik in Saarbrücken, in der Nähe von Saarbrücken. Jede Minute werden 4 Motorblöcke gebaut. Es gibt auf der ganzen Welt nicht so eine Maschine. Aber die Unternehmer dieses Unternehmens, ja, also die Menschen, die da in der Verwaltung sind, haben einfach in den letzten Jahren nicht genug über die Digitalisierung nachgedacht. Haben überlegt, was könnte man mit so einer tollen Maschine, die so viel bauen kann, machen. Stattdessen sitzen sie jetzt da und müssen dieses ganze Unternehmen wahrscheinlich schließen. Und das ist genau das, was ich vielleicht erreichen möchte heute. Ich möchte Sie inspirieren dazu, darüber nachzudenken, was kann man eigentlich aus Realwirtschaft und Digitalisierung machen? Weil das ist etwas, was wir in Europa haben und wo wir besser sein können als andere Kontinente. Und wir müssen über den digitalen Wiederaufbau nachdenken. Dazu komme ich gleich. Jetzt konkret. Worauf wir warten, was der Strukturwandel sein wird, ist das Industrial Internet of Things. Das heißt, wir werden nicht über eine neue Dating-App hier reden. Und wir reden auch nicht über einen neuen E-Commerce-Marktplatz, sondern wir reden über industrielle Geschäftsmodelle, die digital funktionieren müssen. Und da müssen wir alle mithelfen. Ich weiß, nicht jeder jetzt hier im Teilnehmerkreis hat eine Fabrik im Hinterhof stehen. Aber sie sind natürlich verbunden. Sie sind Serviceunternehmen, die vielleicht für Kunden aus der produzierenden Wirtschaft arbeiten. Warum produzierende Wirtschaft, fragen Sie sich vielleicht. Es gibt doch so viele andere tolle Unternehmensbereiche, Firmenwirtschaftsbereiche. Aber das Wichtige ist eben, wir haben in Europa 10-mal so viele Fabriken wie die Amerikaner. Und wir haben 30% unseres gesamten Bruttoinlandsproduktes in Europa hängt an der produzierenden Wirtschaft. Und wir haben auch noch 22,8% der gesamten Angestellten in Europa leben und arbeiten in diesem Gewerbe. Das ist besonders. Es gibt kein anderer Kontinent hat so viel Industrie. Das ist unser Vorteil. Wir müssen dafür sorgen, dass wir da besser werden. Die Realwirtschaft ist das Entscheidende. Und nicht immer nur die Elon Musk Fantasiewirtschaft. Und jetzt kommen mal ein paar positive Geschichten. Es gibt ja Unternehmen, die das schon geschafft haben. Heidelberg Druck, vielleicht kennen Sie das. Das waren Unternehmen, die haben Druckmaschinen gebaut für das Verlagswesen. Die waren sogar mal im DAX, behaupte ich. Die sind immer weiter, der Börsenkurs ist immer weiter runtergegangen. Eine Aktie kostet nur noch 1 Euro. Vor kurzem hat Heidelberg Druck sich verändert. Die bauen keine Druckmaschinen, oder die bauen natürlich noch Druckmaschinen, aber sie bauen jetzt auch neue Sachen, die zur Zeit passen, zu der aktuellen Zeit. Zum Beispiel bauen sie Wallboxen, Aufladestationen für E-Autos mit deutscher Ingenieurkunst. Das ist etwas, wo der Strukturwandel also jetzt langsam greift. Oder auch Sixt. Sixt hat es geschafft. Sixt ist ein Unternehmen aus Deutschland, die haben ihr Unternehmen digitalisiert. Die haben darüber nachgedacht, wie könnte man eigentlich die Autovermietung in eine App bringen. Ja, Hertz, amerikanisches Unternehmen, hat das nicht gemacht. Die sind pleite. Zumindest sind sie in diesem Insolvenzverfahren. Sixt hat es natürlich auch gelitten in der Corona-Krise, aber trotzdem, sie haben digitalisiert. Dann Daimler. Daimler hat die modernste Automobilfabrik der Welt gebaut in Sindelfingen. Factory 56. Sie haben gesagt, wir möchten, dass die gesamte Logistik modernisiert wird. Bis in den Fabriken davor war es so, jeden Tag sind bei Daimler aufs Werksgelände 800 LKWs gefahren. Aber niemand wusste so ganz genau, wann und welche Uhrzeit. Es war immer so ein bisschen Chaos bei der Anlieferung. Das haben sie geändert. Sie haben jetzt eine digitalisierte Logistik angeschafft. Das heißt, Zulieferbetriebe, die jetzt Sachen liefern möchten, die müssen einen digitalisierten Truck haben, der genau aussendet, welche Teile wie wann an welcher Stelle in dem LKW sind. Sodass man genau weiß, wie man die ausliefern muss. Dass man wirklich auch selbst bei der Anlieferung optimieren kann. Und es gibt auch Firmen, die noch keiner so richtig nachgedacht hat, die keiner so richtig kennt oder zu wenig Leute kennen, die auch schon komplett modern und digitalisiert und mit Robotern arbeiten. Hier zum Beispiel Ocado, eine Firma aus England. Also es ist nicht mehr EU, aber es ist zumindest Europa. Die baut Roboter für die Lebensmittellieferung. Also wenn wir uns vorstellen, Edeka, Lidl, Aldi haben in Zukunft digitalisierte Apps und digitalisierte Services, um uns Lebensmittel nach Hause zu liefern. Und das Ganze funktioniert mit Robotern im Hintergrund. Gibt es heute schon. Ocado ist die Firma, wir sehen sie gleich mal in dem Video, wie das funktioniert.
I wrote a story about Ocado. Ocado is a UK online grocer. It's only an online grocer. It does not have any physical stores. They were one of the first grocers in the world to have an online-only operation where the orders are fulfilled from central warehouses. In the last 5 years, they've been selling themselves to other grocers as a kind of technology partner, a way to help those other grocers around the world adopt the same kind of technology that Ocado has, which includes these extremely automated warehouses, and they sell this kind of complete technology package.
Sie haben es gesehen, also das ist auf Englisch das Video. Das Besondere an Ocado ist, sie haben also in England einen eigenen Supermarkt, der heißt Ocado, den kann man mit einer App besuchen und da auch selber bestellen. Und in gewissen Bereichen Englands, ich glaube, es geht nicht im gesamten Land, kann man das bestellen. Aber das Besondere ist, ihre Technologie, die sie selbst nutzen, verkaufen sie jetzt an andere Supermarktunternehmen. Und insofern bin ich ganz sicher, wir werden auch in solchen Wirtschaftsbereichen demnächst diese Ocado-Technologie sehen. Und dann werden wir auch bei unserem normalen Supermarkt um die Ecke bestellen können und die Sachen nach Hause liefern können. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen eine Digitalisierung der alten Industrie und nicht nur neue amerikanische Startups bei uns sehen. Ich habe jetzt drei Themen mitgebracht, die ich sehe, die jetzt in Zukunft wichtiger werden. Da sind noch mehr, da sind in Wirklichkeit sind es 6 Themen, aber wir haben hier nicht genug Zeit. Ich habe jetzt 3 Themen, die Sie vielleicht inspirieren können, wo Sie sagen können, okay, ich habe hier einen Kunden aus der Industrie, der soll auch in diesen Strukturwandel endlich Fuß fassen. Ich habe jetzt hier so 3 Stories, die vielleicht Ihre Kunden inspirieren können. Das erste ist die Nachhaltigkeitsengine, also die Sustainability Engine. Vielleicht das größte Thema, mit dem wir uns in unserer Lebenszeit beschäftigen müssen. Und wir sehen heute, dass Unternehmen angefangen haben, das irgendwie in ihr Leben zu integrieren. Aber natürlich alles noch so relativ klein. Also Samsung zum Beispiel hat jetzt Ideen entwickelt, wie sie aus ihrer Verpackung Möbel bauen können. Das heißt, sie liefern jetzt so Möbelbaupläne mit, dass man aus diesen Riesenkartons irgendwelche Tische oder so bauen kann. Außerdem sagen sie, alte Samsung-Handys sollen doch nicht einfach in der Schublade rumliegen, sondern die kann man jetzt auch im Haus verwenden. Also sie geben jetzt Apps, sie haben eigene Apps entwickelt, wie man mit den Samsung-Handys im Haus Babyphones einrichten kann oder einfach als oder die als Smart Home Tool, so wie so ein Alexa-Ding verwenden kann. So soll man mal in Zukunft seine Samsung-Handys zu Hause einrichten. Oder wir sehen das auch bei Zalando. Zalando hat, und da gibt es andere Beispiele, wie zum Beispiel von H&M gibt es auch was oder IKEA. Alle sagen jetzt, wir wollen nachhaltiger werden und haben deshalb, hat Zalando jetzt gesagt, wir machen ein Second-Hand-Store, der heißt Circle. Der heißt natürlich nicht Second-Hand, sondern man nennt das dann Pre-Owned Fashion. Dahinter steckt die Generation Greta. Das sind halt die Teenager und nicht die Teenager selbst werden die Welt verändern. Dafür sind sie noch zu jung. Aber das Besondere ist, dass sie die Eltern der Teenager sind die Generation X. Und wir stehen neben dem großen Strukturwandel stehen wir auch noch vor einem riesen Generationswechsel. Wenn bei der Bundestagswahl im September werden wir wahrscheinlich einen Generationswechsel der Politiker haben. Zum ersten Mal werden wir keinen Babyboomer als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin haben. Wir werden auch in vielen Unternehmen erleben wir diesen Generationswechsel. Und das Entscheidende ist, dass die Generation X, dass deren Kinder sind ist die Generation Greta. Das heißt, Generation Greta verändert ihre Eltern. Und genau deshalb werden wir sehen, dass nachhaltige Ideen mehr und mehr in der Wirtschaft zu sehen sein werden. Einfach auch, weil es wichtig ist, darüber nachzudenken. Eine Idee, die Sie vielleicht mitgeben können an Ihre Unternehmen, die ganz einfach ist, um nachhaltig zu sein, ist diese hier. Ja, eine Idee von Felix Finkenbeiner, der als Neunjähriger 2007 diese Idee entwickelt hat. Und jetzt, also auch Generation Greta, jetzt ist er, glaube ich, 23. Und er hat gesagt, wir machen das Billion Tree Project. Also er will eine Billion Bäume anpflanzen. Es gibt auf der ganzen Welt aktuell 3 Billionen Bäume und er möchte noch eine weitere Billion anpflanzen. Und er hat 1000 Milliarden, haben sie schon angepflanzt, 100 Milliarden, sorry. Und er sucht eben Unternehmen, die entweder spenden oder die Flächen haben. Und sagen, ich habe hier noch irgendwie einen alten Parkplatz oder so, da können 200 Bäume hin. Jeder so kann daran teilnehmen und kann einfach Bäume pflanzen. Weil er sagt, wenn wir 1 Billion Bäume extra pflanzen, lösen wir unser CO2-Problem. Weil die Bäume, die zusätzlichen Bäume, die CO2 aus der Luft filtern. Genau das ist die Idee, ganz einfaches Modell, kann jeder umsetzen, kann sich jeder daran beteiligen. Oder solche Menschen interessant. Wir reden immer über die großen Tech-Unternehmer. Ja, in Wirklichkeit gibt es inzwischen eine neue Schicht an Nachhaltigkeitsunternehmern, die überall schon ihren Einfluss geltend machen. Zum Beispiel solche Personen wie Brent Toderian, ein kanadischer Stadtplaner, ja, arbeitet seit Jahrzehnten an neuen Stadtmodellen. Er arbeitet für Venedig, er arbeitet für Wien und verändert Städte in Gremiensitzungen. Also er macht genau die Arbeit, die viele der Tech-Unternehmer nicht machen wollen. Er geht in die Stadtverwaltung, sitzt da stundenlang in irgendwelchen Arbeitsgremien und sorgt dafür, dass die Städte besser werden. Ja, also wenn wir genau hinschauen, dann finden wir überall positive Geschichten über die Zukunft. Also Thema Nachhaltigkeit. Wir können versuchen, solche Leute zu unterstützen. Wir können versuchen, dieses Billion Tree Project zu unterstützen. Nächster große Trend ist der New Productivity Wave. Wenn wir den Strukturwandel meistern wollen, müssen wir auch ein bisschen anders arbeiten als in der Vergangenheit. Wir brauchen mehr Freiheit, wir brauchen neue Technologie. Der Arbeitsplatz darf eben nicht nur noch aus dem Laptop bestehen, sondern wir müssen auch wieder uns besser vernetzen. Und da sehe ich ein paar Beispiele.
Wir befinden uns hier alle in unserem Homeoffice, einmal Nick hier, Hendrik, Pam und auch Justus, jeder von uns. uns hat eine Brille auf, eine AR-Brille bzw. Hendrik auch eine VR-Brille. Und zusammen treffen wir uns jetzt hier in dem Space, wo jeder zu Hause jetzt diesen Canvas hier sehen kann. Oben sieht man jetzt die ganzen Teilnehmer. Jetzt sind wir zu sechst und wir können jetzt zusammen an den verschiedenen Objekten arbeiten. Und hier auf diesem Canvas kann man das quasi wie bei einer Schultafel auch oder bei einem Flipchart einfach die Dinge dran posten.
Das ist eine neue Technologie, um diese Zoom-Müdigkeit zu überwinden. Deshalb meinte ich, wir können nicht nur mit Zoom und einem Laptop die Welt verändern. Wir brauchen auch da wieder, wenn wir in dieser neuen Welt leben wollen, wo wir natürlich remote miteinander produktiv sein können, neue Technologie. Ich glaube fest daran, dass wir einen Gegentrend erleben. Es hat sich ja immer weiter reduziert. Wir haben keine Drucker mehr, wir haben keine Faxgeräte mehr, wir hatten keine Scanner mehr, wir hatten nur noch ein Handy und einen Laptop. Und ich glaube, wir sehen einen Gegentrend. Wir werden am Arbeitsplatz wieder mehr Technologie brauchen. Und zum Beispiel hier ist eine Avatar-Meeting-Raum-Technologie. Dabei braucht man eben eine Virtual-Reality-Brille. Und in der kommt man, wir kommen dann zusammen als Avatare und können uns sehen und können miteinander interagieren. Wir können uns auch mal zu zweit kurz treffen, obwohl wir mit mehreren Leuten in einem Raum sind. Genau alles das, was man als normale Menschen auch in so einem Meeting machen würde, was man in Zoom, Teams und den ganzen anderen Software leider nicht geht. Wir werden neue Kameratechnologie sehen. Das ist die Webcam, eine Webcam-AI, die erkennt automatisch, wenn ich runtergucke, dass man mir nicht auf die Stirn guckt, sondern die rendert mein Bild so, dass ich immer in die Kamera gucke. Ja, das ist eine Softwarelösung. So kann ich zwar weiterhin runtergucken auf meinen Bildschirm, aber Sie sehen immer mein Gesicht, als würde ich Ihnen in die Augen schauen. Und wir werden berührbare Luft bekommen. Wir haben also die Möglichkeit, wenn wir in virtuellen Meetings sitzen in Zukunft, um eben neue Ideen zu entwickeln, dann müssen wir auch mal Produkte anfassen können. Und dabei kann man solche Panels bei sich auf den Schreibtisch stellen und dann seine Hand also drüber halten. Und man spürt dann Objekte. Also selbst wenn ich in der virtuellen Welt bin und in der virtuellen Welt nach Sachen greife, kann ich sie haptisch spüren. Also es gibt diese Verbindung aus digitaler und physischer Welt. Oder das gibt eine zweite Technologie für, nämlich diese Datenhandschuhe. Da kann ich auch wirklich Stoffe greifen. Also ich kann spüren, dass etwas ein Jeansstoff ist oder ein Leder aus Ledermaterial. Das geht mit solchen Datenhandschuhen. Und der größte Computerhersteller der Welt, Lenovo, hat jetzt vor ein paar Wochen diese neue Brille hier vorgestellt. Das Besondere ist eben, dass ich nicht den gesamten Tag mit dieser Brille herumsitze, aber gewisse Tätigkeiten werde ich jetzt sicherlich demnächst so machen. Zum Beispiel hier so ein Multi-Screen-Display aufbauen, damit ich schnell irgendwelche Datenanalysen machen kann, um eben den Strukturwandel zu meistern. Und der letzte Trend, über den wir natürlich reden sollten, ist neue Mobilität. Wir kommen aus einem Land, in dem Mobilität eine der wichtigsten Industrien ist, die Automobilität. Und wir brauchen neue Business-Ideen in dem Feld. Zum Beispiel hier sowas. Ja? Also UPS hat ein Innovationsprojekt 2019 gestartet, im Herbst. Das heißt, hieß Flight Forward. Sie wollten in gewissen ländlichen Gebieten Benzin sparen und Zeit sparen und haben deshalb angefangen, die Auslieferung in ländlichen Gebieten mit Drohnen zu machen. Das heißt, sie fahren dort an eine Stelle und die Drohnen liefern dann eben das Paket aus. Jetzt, natürlich durch Corona bedingt, ist dieses Projekt komplett durch die Decke gegangen. Das ist inzwischen kein Innovationsprojekt mehr, sondern es ist Standard geworden. 4.000 Drohnen sind schon im Einsatz in den USA. Und das ist natürlich dadurch natürlich so ein irrer Push von einem Innovationsprojekt. Neue Mobilität heißt auch Umdenken. Vielleicht werden ja in Zukunft die Fahrräder wichtiger werden als die Autos und die Städte werden von innen so aussehen. Wir werden also neue Stadtkonzepte erleben. Okay, kommen wir zum letzten Kapitel, Kapitel 3. Was muss man jetzt eigentlich machen? Ja, also ich habe ja erzählt, Strukturwandel kommt. Wir müssen die europäische Wirtschaft verbessern und zwar nicht alles kopieren, was die Amerikaner machen, einfach digital werden, sondern wir müssen neue Themen erkennen, wie Nachhaltigkeit und den Arbeitsplatz der Zukunft. Wir müssen das in die Realwirtschaft bringen. Weil wir haben eben 10-mal so viele Fabriken wie die Amerikaner. Wir haben einen unglaublichen Unterbau. Wir können mehr als viele andere Länder und Kontinente. Wir müssen nur so ein gewisses Selbstverständnis entwickeln. Und ein Werkzeug hilft, und da kommen jetzt alle Sie hier ins Spiel, dass ein Werkzeug, was wir tatsächlich total unterbewerten, ist für mich das Werkzeug, das es schon seit der Steinzeit gibt. Und das Ganze kann Elon Musk, eine geile Verbindung, Steinzeit und Elon Musk beherrscht das bis extrem gut, das ist das Thema Storytelling. Wir müssen Geschichten entwickeln für die Unternehmen, die da draußen Dinge produzieren. Und da sind Sie gefragt, weil ich weiß, wie gesagt, Sie haben wahrscheinlich nicht selber eine Fabrik, sondern Sie arbeiten vielleicht direkt oder indirekt für Unternehmen, die Dinge herstellen. Und leider denken diese Unternehmen oft zu klein. Sie denken, oh ja, ich produziere jetzt hier irgendwas und das ist eigentlich total langweilig. Aber wir müssen die große Story im Hintergrund erzählen. Und das ist genau das, was unsere Aufgabe ist, meine und auch Ihre. Storytelling. Wir müssen Leute mitreißen. Wir müssen Ideen schaffen, hinter denen sich Menschen vereinen wollen. Und hinter denen sie müssen wieder einer Vision folgen. Und das ist genau das, was europäische Manager leider überhaupt nicht beherrschen. Ich fordere ein Ende der Leisetreterei. Wir kommen aus einer Managementkultur, wo es cool ist, kein Twitter-Account zu haben. Erinnern Sie sich noch an die Albrecht-Brüder, wo man keine Fotos im Internet finden konnte? Oder auch der Chef, der Gründer von Lidl, den man nie fotografieren darf. Eine Welt, die eigentlich genau das sein soll, was sie nicht ist. Wir wollen doch Menschen, die erfolgreich sind, dass die uns erzählen, wo wir hingehen müssen. Wir müssen Leute finden, die herausgehen, die ihre Geschichte erzählen, die eben nicht sich aus allem zurückziehen. Ich fordere ein Ende der Leisetreterei und ich fordere einen Anfang des Storytellings. Wir müssen Leute mitreißen, müssen ihnen erzählen, dass die Welt gut wird, dass sie sogar jeden Tag ein bisschen besser wird und dass wir in Europa die richtigen Werkzeuge haben, weil wir nicht nur irgendwelche Dating-Apps bauen, sondern wir bauen echte Maschinen, wir bauen echte Sachen, die wichtig werden. Und wie macht man das? Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Geschichten zu erzählen. Die eine Geschichte ist, indem sie möglichst viele kleine Kapitel einer Geschichte erzählen. Man nennt das Wizard of Oz. Probieren Sie viele kleine Sachen aus. Sie sagen halt, ja, wissen Sie, wir sind ein Unternehmen, wir stellen das und das her und wir probieren jetzt mal viele kleine neue Nachrichten aus. Wir haben ein Innovationsteam und die denken sich immer mal wieder irgendwas aus und wir probieren das aus. Das nennt man Wizard of Oz. Was meine ich damit? Der Wizard of Oz war ein Film von 1939 und eigentlich ein Kinderbuch. Und am Ende müssen diese vier Gefährten gegen den bösen Zauberer kämpfen. Und der Zauberer war in Wirklichkeit aber nur so eine Fassade. Ja? Also in Wirklichkeit war das so ein alter Mann. Und genauso funktioniert auch Storytelling und im Bereich der Innovation. Das heißt, Sie haben vielleicht einen Kunden aus der Industrie oder aus irgendeinem Wirtschaftszweig und der möchte innovieren. Er weiß aber nicht genau, ob das funktioniert. Also probieren Sie es aus mit einem Wizard of Oz Modell. Das heißt, Sie erfinden einfach eine Fassade. Hier zum Beispiel, IBM hat das in den 80er Jahren schon gemacht. Die haben gesagt, sie hätten einen Sprachcomputer. In Wirklichkeit saß da aber noch jemand und hat sozusagen den Sprachcomputer gemimt, um zu gucken, möchten das Kunden überhaupt? Funktioniert das eigentlich? Und diese Art von Innovationskultur funktioniert natürlich heute auch. Sie sehen hier ein Beispiel von Gillette. Gillette hat das gemacht, die haben sich ein neues Produkt ausgedacht. Dieses Produkt existiert überhaupt nicht. Das waren alles nur Photoshop-Fakes. Hier dieser Mann mit dieser Bürste, den gibt es gar nicht. Diese Bürste ist auch reingefotoshoppt, kann man vielleicht erkennen. Und das Einzige, was real ist, ist dieser Knopf Buy Now. Bestellen Sie jetzt. Also, man kann eine Storytelling-Maschine entwerfen, die auf vielen kleinen Fassaden, Experimentfassaden sozusagen, basiert. Und das nennt sich Wizard of Oz. Und damit der Vorteil ist eben, man hat nicht eine große Geschichte, sondern man hat immer wieder kleine Kapitel und man kann eben sehr viel ausprobieren. Wenn man eben nicht besonders sicher ist, in welche Richtung man gehen muss, eignet sich der Wizard of Oz. Es gibt eine zweite Möglichkeit, die ist allerdings natürlich etwas komplizierter. Sie nennt sich Moonshot. Das heißt, sie entwickeln eine Geschichte, die so groß ist und so umfangreich, dass wirklich alle Abteilungen eines Unternehmens, alle Zulieferer, alle Kunden sich hinter dieser Idee vereinen und darauf und hören und zuhören und daran teilhaben möchten. Und man nennt dieses Prinzip Moonshot, also Storytelling einer Mondgeschichte, einer Geschichte, die so groß ist, dass alle davon mitbekommen müssen. Moonshot deshalb, weil es geht natürlich dahin, dass wir alle zum Mond reisen. Ja? So, und wie wir sehen hier, dass ein Toyota das gemacht hat. Sie haben eine Geschichte erfunden, die heißt The Woven City. Also eine Stadt, die in einem Gewerbegebiet gebaut werden soll, außerhalb von Tokio, auf der grünen Wiese. Und die wird halt von Toyota finanziert, die gesamte Stadt. Und bei der Stadt geht es eben darum, dass sie modern und nachhaltig ist. So wie man in Zukunft leben möchte. So soll die Stadt sein. Also hier sehen wir mit einem ganz kurzen Film, da sieht man das.
So, wir müssen auch zum Ende kommen.
Das ist sozusagen die Stadt früher und jetzt wird alles neu gedacht. Also die Straßen werden anders und genau so soll also die Stadt der Zukunft aussehen. Das ist die Woven City, alles wird miteinander verwoben. Alles ist innerhalb von 10 Minuten erreichbar mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Teilweise braucht man auch gar kein Auto. Das ist eben das Besondere, dass selbst Toyota sich zurücknimmt als Marke. Das Problem ist nur, warum Moonshot? Weil sie wollen das auch bauen. Sie haben angekündigt, im Mai, eigentlich letztes Jahr, wollten sie anfangen, haben es jetzt verschoben wegen Corona. Sie wollten diese Stadt wirklich bauen. So soll das also alles aussehen.
Ja.
Insofern kann ich jetzt nur noch ganz kurz sagen, ich glaube an die Power of Storytelling, und damit wir den Strukturwandel meistern, wir müssen die Verwaltung, wir müssen die Schulen, wir müssen die Unternehmen in Europa modernisieren, wir müssen das Internet of Things, das Industrial Internet of Things aufbauen, und es geht eben auch um Things, und wir haben diese 2,5 Millionen Fabriken in Europa, lass sie uns gemeinsam digitalisieren, lass uns diese neue Wirtschaft aufbauen. Wenn Sie Lust haben, können Sie natürlich auch einfach bei uns wir haben zum Beispiel einen Podcast oder auch einen Blog neuerdings. Wenn Sie Lust haben, können Sie natürlich auch mit Future Candy sich auseinandersetzen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank und ich freue mich jetzt auf ein paar Fragen und Kommentare.
Ja, lieber Nick, vielen, vielen Dank. Mir blutet das Herz, dass ich dich jetzt stoppen muss, aber es war trotzdem wieder super. So. Am Anfang habe ich ein bisschen, habe ich so eine leichte Träne verloren, auch wegen dem Koffer und so weiter, weil ich finde, diesen falschen Drucker finde ich ja auch mega. Ich hoffe, dass er trotzdem noch kommt, aber du hast mich danach dann noch erwischt mit den neuen Technologien. So, jetzt mit Blick auf die Uhr müssen wir direkt in die Fragen gerade reingehen. Meine Kollegin, die Lea, postet dann einfach im Chat auch die nötigen Links für die Bewertung natürlich. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr da kurz 2 Minuten Zeit nehmt und den Nick und das Webinar dementsprechend bewertet oder auch für das Kölner Wissensforum euch die Infos holt am 12. März. Nick, pass auf. Und zwar, jetzt muss ich mal kurz hier reinschauen. Die erste Frage, sind wir mit den ganzen neuen Entwicklungen nicht schon wieder auf dem Weg in die Convenience-Dekadenz bis in 2019?
Also ich fand nicht. Ich hatte ja extra Themen ausgesucht wie Nachhaltigkeit und Productivity, die ich ja behaupte, überhaupt nichts mit Convenience zu tun haben. Es ging ja gerade nicht um die neue Pizza-Lieferdrohne, sondern es ging ja um den Arbeitsplatz und es ging um Nachhaltigkeit und um Aufforstung. Also ich fand, das sind andere Themen, die größer sind.
Ja, wobei das natürlich auch schon, ich weiß nicht, wie weit das ist, aber gerade mit diesen Avataren und so weiter, das ist ja schon ganz schön abgefahren, das Zeug. Und ich freue mich, also ich persönlich freue mich drauf, wenn das dann mal kommt. Aber was denkst du so von der Zeitspanne her? Ist das noch sehr weit weg? Also auch, dass es der wirklich jedes Unternehmen sich auch leisten kann? Oder was ist da so deine Einschätzung?
Ja, das ist eine super Frage. Ich fand ja ehrlicherweise, dass wir bis 2019 war das ja so eine typische Frage auch. Ne? Immer Leute haben gesagt, ja, also sind das 5 Jahre, 10 Jahre? Und ich hatte das Gefühl, die Leute, jetzt sind die, ehrlicherweise würde ich jetzt fast sagen, es dauert alles noch viel länger. Leute sind verunsichert, viele halten ihr Geld zusammen. Ja. Aber wahrscheinlich stimmt es nicht. Wahrscheinlich geht es schneller, als wir denken, weil wir alle erkennen, der Strukturwandel muss her. Und insofern, ich lehne mich jetzt hier aus dem Fenster und sage, in 2 Jahren ist das normal.
Das passt gut, gerade noch schnell auch zur nächsten Frage. Und zwar, was machen wir, wenn wir in 2 Jahren feststellen, dass wir uns mit den Trends der Zukunft schon wieder getäuscht haben?
Ja gut, also das ist natürlich, am Ende gibt es ja nie ein richtig oder falsch. Also am Ende ist es ja so, wir können ja immer uns täuschen. Ja? Nur okay. Die Frage ist ja, wo will das Unternehmen sein? Will ich immer jemand sein, der immer nur wartet? Ich glaube, eine Zeit lang kann man auch warten als Unternehmen und sagen, ich mache jetzt erstmal gar nichts. Mhm. Aber das geht eben nicht immer. Irgendwann ist der Moment des Wartens so lange herausgezögert worden und dann kriegt man eben kein Pace mehr drauf. Außerdem, es geht, also das ist eine lange, da gibt es keine richtige kurze Antwort. Ich würde sagen, der Versuch, immer sozusagen den richtigen Moment zu erwischen für jeden Trend, das ist am Ende nicht möglich. Es gibt das Timing ist etwas, was man leider nicht beeinflussen kann, weil am Ende ist es zwar ideal, wenn man genau den richtigen Moment erwischt, den Moment, in die Aktie einzusteigen, im Moment auf einen Trend zu, das ist perfekt, aber das ist leider nicht möglich. Ich kenne niemanden, der das hinbekommt.
Ja. Abschlussfrage, weil wir schon echt über der Zeit sind. Ansonsten müssen wir das im Nachgang natürlich auch gerne per E-Mail oder du sagtest ja auch LinkedIn oder sonst wo, bist du auch vertreten. Zu dem Thema Storytelling und da hattest du das Beispiel Gillette, war eine ganz klare Frage. Forderst du auf, zum Thema Falschnachrichten zu verbreiten? Ich sage jetzt mal ganz offensiv nein, ja. Aber vielleicht nimmst du dazu nochmal Stellung.
Deine Experimente sind ja keine Falschnachrichten. Ja, das ist ja so, dass ich sage nur, man baut eine Fassade auf. Also es ist ja keine Lüge. Gillette sagt ja nicht, ich mach das jetzt oder machen sie es nicht, sondern sie wollen rauskriegen, gibt es genug Leute. Sie haben übrigens das Produkt nicht veröffentlicht nachher, weil es einfach nicht genug Interessenten gab. Die es gab, haben sie entschädigt. Also man muss natürlich, und das ist deshalb eine berechtigte Frage, muss sich schon überlegen, wie geht man damit um, wenn man es als Experiment macht, um herauszufinden, wo wollen wir eigentlich hin. Da muss man auch überlegen, wenn wir es dann einstellen, wie entschädigen wir Leute, die sich wirklich dafür interessiert haben. Aber transparenter Umgang und Ehrlichkeit und so, das ist immer hilfreich. Und einfach sagen, es war ein Experiment und wir haben es ausprobiert. Keine Sauer.
Vielleicht noch eine halbe Abschlussfrage und zwar Innovation oder gibt es ja wie Sand am Meer, sage ich jetzt mal. Wie finde ich aber für mich die passende Innovation fürs Unternehmen raus? Wie gehe ich da am besten ran? Also ich meine, Heidelberg-Drucker ist ja dann auf die Elektromobilität, Ladestationen. Was ist da so dein Tipp noch zum Abschluss?
Am Ende ist Innovation Heuristik und kein Empirie. Das ist einer der großen Fehler und auch Probleme dieser...
Entschuldigung, mein Fehler. Investitionen.
Okay, ja, also...
Ich habe mich überlesen, weil der Chat...
Ja, also, aber auch da gilt, das ist ja ähnlich. Du kannst natürlich, die Zukunft ist insgesamt keine Empirie. Du kannst... Natürlich, alle Daten, die du zugrunde legst, kommen immer aus der Vergangenheit. Das heißt, du kannst nie in die Zukunft nur anhand von Daten planen und auch deine Investition oder auch Innovation. Mhm. Am Ende ist es Heuristik. Es gibt irgendwann, meiner Meinung nach, immer das Beste ist, es kommen Leute in einen Raum zusammen und entscheiden irgendwann gemeinsam und sagen, wir machen das jetzt. Und dann gibt es verschiedene Strategien, möglichst auf mehrere Felder setzen oder eine große Idee, die vermarkten, hatte ich ja gerade erzählt. Also da kann man nicht die Erfindung machen. Ich glaube, der wichtigste Einsatz hast du noch, diese Akzeptanz, dass Innovation und Investition basiert am Ende auf heuristischen Entscheidungen basiert, wo Menschen zusammenkommen und irgendwas gemeinsam diskutieren und sagen, wir machen das jetzt. Und nicht Daten nur für einsprechen. Das ist etwas, was hilft. Also zu akzeptieren, niemand weiß es besser. Wir sitzen jetzt hier, wir entscheiden es. Das ist der beste Weg.
Lieber Nick, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast zu Beginn der Woche. Das fand ich wieder sehr inspirierend, auch wieder sehr motivierend tatsächlich. Aber du hast recht, auch Felix Finkbeiner kenne ich, den jungen Mann, ganz toller Mann, was denn unsere neue Generation dann mit sich bringt. Deswegen vielen Dank, dass du uns da nochmal wachgerüttelt hast. Bis dahin sage ich einfach, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis morgen, lieber Nick, vielen Dank, liebe Grüße nach Hamburg. Macht's gut, der Rest steht dann im Nachmailing drin. Bis dann, ciao, ciao.
Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.